Willkommen zur HR Innovators Lounge, deinem Podcast rund um die Themen Personal, HR-Tech, smarte Prozesse und die Menschen, die dahinterstehen. Wir sprechen nicht nur über Theorie, wir teilen echte Erfolgsgeschichten, wertvolle Erfahrungen und zeigen dir, wie HR-Profis ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten können, um sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dabei geben wir auch den Menschen eine Bühne, die hinter den Innovationen stehen, wie die wirklich was bewegen. Jede Folge bringt dir spannende Insights in maximal 20 Minuten. Kurz, knackig und immer auf den Punkt. Also, mach's dir bequem und viel Spaß in dieser Episode der HR Innovators Lounge.
Und damit wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der HR Innovators Lounge. Und heute habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast zu mir in den Podcast geholt. Und zwar habe ich heute den Felix dabei. Der Felix ist 36. Ist ein ganz stolzer Papa. Wir hatten ganz tolle Gemeinsamkeiten, weil wir Kinder in einem sehr ähnlichen Alter haben. Von dem her kann ich es absolut fühlen, wie der Spagat für Felix ist zwischen beruflichem und privatem. Umso mehr beeindruckt es mich, wie schnell Felix auch in seinem Beruf aufgestiegen ist, was ja auch ein Zeichen ist, dass das, was er tut, nicht nur gut ist, sondern einfach sehr gut ist. Und deswegen freue ich mich, dass er heute bei uns im Podcast ist und uns ganz viele Insights verrät, was seine Erfahrungen sind, was seine Themen sind, wie er innovative Personalführung sieht. Von dem her herzlich willkommen, Felix. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nimmst. Wenn du möchtest, stell dich doch gerne auch nochmal in ein, zwei Sätzen selber vor.
Mach ich gern, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Felix ist mein Name. Ich bin Leiter des Service Centers Recruiting in einer internationalen mittelständischen Unternehmensberatung. Bin dort verantwortlich für ein Team von Recruiting-Spezialisten und bin nebenbei, in Anführungsstrichen, seit einigen Jahren dort auch für das ganze Thema Prozessoptimierung, datengestützte Prozessoptimierung und ähnliches verantwortlich. Lebe privat mit meiner Familie im Allgäu und ja, freue mich drauf, was jetzt so von deiner Seite für Fragen kommen und worüber wir wohl sprechen werden.
Super, klasse, perfekt. Ja, die, die den Podcast kennen, wissen, dass ich eigentlich immer mit einem sehr ähnlichen Thema anfange. Und zwar, mir ist es so eine Herzensangelegenheit, dass wir wirklich eine effektive HR-Abteilung wiederfinden in all diesen Unternehmen. Und effektiv bedeutet für mich nicht nur, dass die Strategie, die Prozesse passen, sondern dass auch das Mindset dahinter passt. Und dass wir eben nicht mehr der Dienstleister fürs Eintüten der Lohnabrechnung sind, sondern wirklich ein wertschöpfendes Organ im Unternehmen. Wie stehst du dazu? Wie siehst du HR allgemein? Wie siehst du die Rolle, die zukünftige Rolle von HR, bevor wir gleich dann auch ein bisschen in das Thema Recruiting eintauchen?
Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin Leiter eines Service Centers und an sich ist dieser Begriff aus meiner Sicht auch korrekt. Weil man Teil eines Business natürlich ist, aber man ist immer in einer supportenden Rolle. Also alle internen Funktionen sind letztlich dafür da, um das Business am Laufen zu halten und diejenigen, die wertschöpfend tätig sind, zu unterstützen. Also jetzt gerade mal, sagen wir mal, im Rahmen von der Unternehmensberatung ist das wahrscheinlich am eindeutigsten und klarsten darstellbar. Auf der anderen Seite bedeutet es aber für mich nicht, dass man es bedeutet für mich ganz explizit, dass man Owner seiner eigenen Prozesse sein muss. Das heißt also, als Fachleute denjenigen, die man unterstützt, das entsprechende Gerüst an die Hand zu geben, inwiefern man sich in diesen Prozessen bewegen sollte. Bei HR ist das relativ straightforward, wenn es HR-Prozesse gibt, die durchgedacht sind und gut gemacht und gut aufgesetzt sind, dann sollte das Business dem folgen. Das bedeutet nicht, dass es kritiklos hingenommen werden muss alles, aber das Business sollte dem folgen. Und da, du hast vom Thema Mindset gesprochen, sehe ich durchaus eine gewisse Schwierigkeit in dieser ganzen Bubble, in dieser ganzen HR-Bubble. Nämlich, es sind Leute, die serviceorientiert sind. Es sind häufig auch Leute gerade in der Personalbetreuung, die eher administrativ orientiert sind, was an sich kein Problem ist. Wenn die allerdings mit Stakeholdern zu tun haben, die sehr pushy sind und ihre eigenen Prozesse sozusagen durchsetzen wollen, dann führt das häufig dazu, dass es zum Wirrwarr kommt. Und dann hast du gerade in der Personalbetreuung, kann aber auch im Recruiting und in anderen Bereichen sein, wie Krebsgeschwür wachsende Ausnahmeprozesse und der möchte das so und der möchte das so. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt also Serviceorientiertheit auf jeden Fall, aber bitte mit einer gewissen mit einem gewissen Führungsanspruch der Expertinnen und der Experten.
Was glaubst du, was sind so die Herausforderungen von den, ich nenne es jetzt mal klassischen Personalabteilungen, die einfach noch genau an dem Punkt sind, die häufig sagen, es war halt schon immer so, wir sind, wie wir sind. Was glaubst du, was sind die konkreten Herausforderungen, die haben, die sie vielleicht verstanden haben, nicht wissen, wie sie sie lösen können, die sie aber vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass sie diese Herausforderung haben?
Also das kommt immer so ein bisschen auf das Szenario drauf an. In den letzten Jahren oder bis vor 2 Jahren haben wir bei den meisten Firmen, bei ganz vielen Firmen von Wachstumsszenarien gesprochen. Mhm. Und dann hast du immer die Problematik, dass du Prozesse hast, die sind dann 10, 15 Jahre alt, sind irgendwie auf eine Anzahl Mitarbeiter X festgelegt. Und dann hast du aber 10 Jahre später 3x Mitarbeiter. Ja, es hat sich einfach verdreifacht, vervierfacht oder vielleicht auch gar nicht so stark, aber diese Prozesse sind so aufgesetzt, dass sie nicht skalierbar sind. Und ich rede noch gar nicht von Tools. Ne? Ich rede von ganz wenig schlanken, wenig ineinandergreifenden Prozessen. Insofern, dass irgendwo sinnvoll Prozesse vielleicht auch vereinfacht werden können oder das Gegenteil sozusagen, dass du eine Prozesslandschaft hast, die so ineinander verwoben ist, dass du also gar keinen Teil anfassen kannst, weil hinten raus das ganze Kartenhaus zusammenstückt. Also eine Prozesslandschaft zu bauen, die irgendwo modular aufgesetzt ist, wo du einen Teil rausnehmen kannst, verändern kannst und wieder reinschieben kannst, wo es einen klaren Prozess gibt, der auch einsehbar ist für alle, so Stichwort Demokratisierung von Informationen und ähnliches. Das ist eine Riesenproblematik, gerade in so Wachstumsphasen. Wenn du eine Firma hast, die nicht groß wächst, hast du natürlich immer den Kostendruck. Das ist dann nächstes Mindset-Thema, dass viele HR-Abteilungen eben Teil des Unternehmens sind, aber nicht unternehmerisch sozusagen denken. Da gibt es dann immer so auf LinkedIn diese Posts, warum haben wir denn dieses Jahr schon wieder so wenig Budget bekommen und so. Und ich denke immer, ja, womit rechtfertigst du denn dein Budget? Ne? Und da müssen dann immer mehr Leute und wir brauchen immer mehr Leute und wir brauchen immer mehr Leute. Ja, anstatt sich sozusagen die Prozesse anzugucken und zu schauen, wo funktioniert es nicht und wo könnte man vielleicht an der Seite ein bisschen sparsamer sein. Das sind so auf jeden Fall große Probleme, die ich insgesamt sehe. Und dann kommt natürlich der ganze Komplex hinzu, dass wir vielleicht nicht so schnell, wie es an die Wand gemalt wird, aber doch in den nächsten 10, 15 Jahren von der neuen Technologie, in Anführungsstrichen, die ja gar nicht mehr so neu ist, also alles, was Automatisierung angeht, künstliche Intelligenz, Tools, die sehr viel abnehmen werden, überrollt sein werden. Und wenn sich darauf nicht vorbereitet wird bis zum gewissen Grad, dann wird das auch für diejenigen, die in HR arbeiten, zu einer ganz bösen Disruption und einem ganz bösen Aufwachen wahrscheinlich führen.
Mhm. Jetzt hast du, finde ich, mit diesem Prozess ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr spannenden Punkt reingebracht. Den sehe ich natürlich in meiner Arbeit auch immer wieder, wenn es heißt, hey Marc, wir wollen das gerne automatisieren und effektiver werden, wo ich sage, ja, nur wenn wir natürlich Prozesse, die an sich oder in sich geschlossen keinen Sinn ergeben, dann haben sie natürlich auch in einem automatisierten Umfeld keinen Sinn. Wir haben sie schneller dahin gebracht, aber sie haben halt trotzdem immer noch den wenigen Sinn oder die wenige Effektivität. Wenn man sich jetzt so anschaut, und ich meine, Prozesse hat jeder irgendwie, wie gehst du denn an so ein Thema dran, dass du sagst, okay, was ist für mich bei diesen Prozessen so extrem wichtig? Du hast auch das Wort Skalierbarkeit gesagt. Wie gehst du an so eine Thematik dran in deiner Aufgabe?
Also ist die Frage nach einem Einzelprozess oder nach einer Prozesslandschaft, die sozusagen optimiert?
Sowohl als auch. Also wie fängst du an, wenn du dir vorstellst, hey, ich gehe jetzt da rein, ich sehe verschiedene Prozesse. Was ist so dein erster Anpack, wo du sagst, okay, da fange ich an, dahinter zu sein. Das ist meine erste Priorität, das ist vielleicht auch mein erster Meilenstein, ja, den damit zu generieren.
Letztlich sind es zwei Sachen, ne? Also zu identifizieren, was sind die großen Killer eigentlich, also was sind die großen Themen, die durch Ineffizienz und Ineffektivität wirklich Zeit und Mühe und Nerven und Geld kosten. Die zu identifizieren ist natürlich ein großes Thema. Das andere ist natürlich so das Thema Quick Wins, also Themen, die du eigentlich relativ schnell erledigen kannst. Es gibt so einige Prozesse, ich erinnere mich beispielsweise an einen Prozess, den haben wir innerhalb von eigentlich 2 oder 3 Wochen um 80% eingekürzt zeitlich, einfach nur mit eigentlich kleinen Maßnahmen, die getroffen werden und der Nutzung des Tools, wie es vorgesehen war, ne? Also so ganz kleine Sachen eigentlich, vermeintliche kleine Sachen, die aber dazu führen, dass eine Akzeptanz natürlich bei denjenigen, die User sind, für das Tool aufkommen, weil sie merken, die Arbeitslast wird geringer und eigentlich sind es aber keine großen Themen, die weggeschaufelt werden. Also diese Kombination hinzubekommen, die großen Brocken zu identifizieren und abzubeißen Stück für Stück und durchzukauen und auf der anderen Seite idealerweise Quick Wins zu organisieren, um sich Akzeptanz zu schaffen, um die Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen sich zu sichern und einfach auch zu zeigen, okay, es hat wirklich einen Impact für das Daily Business. Das wären so meine Fokuspunkte. Das Thema Akzeptanz ist aber immer ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein großes Problem, gerade wenn Externe hineinkommen. Und ich bin also das Thema, die Themen, die ich im Rahmen der Personalbetreuung gemacht habe, habe ich ja auch als Externe, wenn du so möchtest, gemacht aus einer anderen Abteilung. Also vielleicht zumindest Stallgeruch, aber jetzt nicht Teil des wirklichen Teams. Aber gerade wenn Externe reinkommen, und du hast bei HR dann vielleicht doch so dieses, ja, was passiert denn jetzt? Und jetzt schaue ich erstmal und so weiter und so fort, diese Situation ein Stück weit aufzulösen, die Akzeptanz zu schaffen für Veränderungen, feststellbar zu machen, okay, das beeinflusst mein Leben in einer positiven Art und Weise und bedeutet nicht, dass ich nächste Woche wegrationalisiert bin. Mhm. Diese Kombination, dieses menschliche Abholen, das ist mit Sicherheit auch wichtig. Aber die großen Brocken, Quick Wins und das irgendwo so schaffen, dass die Leute abgeholt sind, das sind mit Sicherheit die wichtigsten Punkte, damit das erfolgreich sein kann.
Und was ist für dich dabei wichtig? Also schaust du, wenn du dir so einen Prozess anschaust, schaust du gleich, wie kann ich ihn durch alle Phasen bringen? Also du hattest gesagt, hey, ich muss ihn irgendwie skalierbar, ich muss ihn automatisieren können etc. Schaust du sofort, dass du den Prozess so baust, dass du auch, ich sag mal, die maximale Endstufe erreichen kannst? Oder sagst du, hey, nee, der Fokus zu Beginn ist erstmal den Prozess effektiv und skalierbar hinzubekommen. Und wenn der skalierbar funktionieren kann, dann mache ich mir Gedanken über das Thema Automatisierung. Wie stehst du dazu?
Das geht eigentlich doch früher los. Also eigentlich ganz zu Anfang steht ja erstmal überhaupt zu verstehen, was da passiert. Gerade im HR ist es so, dass die Prozesse häufig sehr komplex sind. Sicher teilweise unnötig komplex, aber HR hat auch einfach sehr komplexe Prozesse. Mhm. Und das erstmal zu verstehen, das erstmal irgendwo zentral zugänglich für alle zu verschriftlichen, was ja häufig auch ein Problem ist, dass 3 Leute, die einen Prozess bearbeiten, den 3-mal unterschiedlich bearbeiten. Mhm. Aber das erstmal zu verstehen, dann sicher sollte das Ziel im Prozessdesign immer sein, dass du einerseits in irgendeiner Form einen modularen Prozess hast, den du teilweise dann vielleicht auch irgendwann automatisieren kannst. Muss ja nicht eine komplette Prozessautomatisierung sein. Es kann ja manchmal sein, dass einzelne Teile, die einfach arbeitsaufwendig sind, aber vielleicht gar keinen hohen Impact haben für den Prozess, automatisierbar sind. Also diese Modularisierung. Und ja, am Ende sollte es natürlich schon so sein, dass der Prozess so gebaut wird in der Anlage, dass er hinten raus, sag mal, alles das, was nicht wirklich Betreuung von Mensch zu Mensch ist, irgendwann automatisierbar ist. Das ist auf jeden Fall so, ja. Und mit der Automatisierung hinten raus, ja, und wie man das dann genau macht und ob man da jetzt irgendwie ein Chatbot mit einbaut und Robotic Process Automation nutzt, um irgendwelche Dateien oder irgendwelche Daten zu ziehen und so, das sind alles Sachen, die kann man dann am Schluss oder idealerweise sicher mit parallel vielleicht auch mit jemandem besprechen, der sich mit diesem Thema technisch auskennt. Also da sollte man sicher dran sein. Aber das ist nicht meine Priorität. Meine Priorität ist, einen Prozess zu erzeugen, der hinten raus potenziell, egal mit welchen Tools und in welcher Art und Weise, technisch nochmal aufgegriffen und verschlankt werden kann. Aber wenn ich am Ende einen Prozess habe, in dem so viel händische Arbeit noch drinsteckt, ja, und das passiert häufig leider auch, wenn Leute versuchen, Prozesse zu automatisieren, dann automatisieren die das in einer Art und Weise, dass trotzdem manuelle Arbeit sozusagen einfließen muss, völlig unnötigerweise bei vielen Sachen. Und insofern vorsichtig erstmal aufschreiben und feststellen, was man hat, dann ein gutes Design, dass hinten raus Automatisierung möglich ist, modularer Aufbau, wo man dann ansetzen kann Stück für Stück. Und das hat hinten raus dann häufig auch den Vorteil, dass wenn es technisch zum Beispiel mehrere oder bessere Lösungen gibt irgendwann, dass du einfach die technische Lösung austauschen kannst. Ja, also für einen Teilprozess. Aber so sollte man das mit Sicherheit, also gerade im HR aufbauen.
Und wenn du jetzt, du hattest ja auch Digitalisierung gesagt und ja, klar, da führt kein Weg dran vorbei und da sind wir auch schon mittendrin. Wahrscheinlich im HR jetzt noch nicht so weit wie in anderen Teilen eines Unternehmens im Zweifel. Was schaust du dir als erstes an? Und ich glaube, dass viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genau an dem Punkt stehen, dass sie sagen, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Suche ich mir jetzt ein Tool, was ich irgendwie schön finde, was irgendwie viel abdeckt und versuche dann meine Prozesse anhand des Tools irgendwie zu orientieren? Oder sagst du, nein, such die oder baut die Prozesse, wie sie in eurem individuellen Fall am besten sind und schaut dann, welche Lösung am besten dazu passt. Welche Herangehensweise ist für dich die richtige?
Also ich würde sagen, der zweite Ansatz birgt die große Gefahr, dass man einfach durch den Tunnelblick, den man hat, gerade wenn man lange im Unternehmen ist und die Prozesse kennt und so weiter, ganz viel Möglichkeit eigentlich verspielt. Es ist eine tolle Sache, wenn man ein Tool hat, für irgendeinen Zweck, was gut durchdesignt ist, sich anzuschauen, wie ist ein Standardprozess in diesem Tool gedacht eigentlich? Und sehr häufig stellt man fest, dass da Menschen an dem innenliegenden Prozess des Tools gearbeitet haben, die durchaus auch Verständnis haben für die Themen, auch nicht. Aber manchmal ist das der Fall. Also die klassische Frage von Greenfield-Ansatz oder Brownfield-Ansatz, es macht mit Sicherheit Sinn, wenn die Problemlage groß genug ist oder die Herausforderungen groß genug sind, sich ein Tool anzuschauen und dann zu gucken, okay, was würde prozessseitig bei uns auch funktionieren und sich dann wirklich, also wirklich trauen, viele tote Äste abzuschneiden. Mhm. Ist wahrscheinlich auch der erste Ansatz. Dieser zweite Ansatz kommt häufig aus so einem Gefühl von, dann so viel soll sich bitte aber auch nicht verändern. Manchmal ist es auch eine Frage von Ego, ne? Weil wir haben ja diese Prozesse auch gebaut und das ist ja auch alles schon so in sich kohärent und aber gut, das muss man, also wenn man wirklich das ernsthaft vornimmt, wenn man wirklich ernsthaft Veränderungen, Verbesserungen herbeiführen möchte, muss man das eben doch an der Tür ablegen. Deswegen prüfen auf jeden Fall immer von einem Greenfield-Ansatz, was bringt das Tool mit? Und häufig ist es so, dass die Einstellungsmöglichkeiten oder Customizing-Möglichkeiten oder auch wenn man das mit einem Dienstleister macht, das schon hergibt, dass wirklich ernsthaft spezifische Dinge, die in der Firma jetzt so Ausnahmen sind, dass sie nicht im Standard abgebildet werden können, auch umsetzbar sind. Aber auch da wäre mein erster Ansatz, also immer zu challengen, was diese Ausnahmen sind. Weil ich habe ganz oft auch gehört, das ist so kompliziert bei uns und das kann man nicht und das ist so individuell und dann guckst du rein und stellst fest, ja, es ist individuell, weil du halt zu allem Ja sagst. Ne? Zu jeder Ausnahme, die an dich herangetragen wird als Erwartungshaltung, sagst du Ja und du bist eigentlich gar nicht in einer Ownership-Situation für deine Prozesse. Also wird jetzt sehr komplex, aber wenn diese Ownership definitiv da ist, also wenn HR beispielsweise zweifellos die Prozesse bestimmt und auch Nein sagen kann, ja. Dann kann man auch im zweiten Schritt auf jeden Fall gucken, ob man Prozesse, die da sind, im Tool entsprechend umsetzen kann. Aber Greenfield ist sicher erstmal prüfen, was haben kluge andere Leute sich ausgedacht und dann gegenprüfen gegen das, was man hat.
Okay, jetzt haben wir von auch das, was wir an Rückmeldung kriegen, wirklich von ganz jungen, kleineren Unternehmen mit 50, 60 Mitarbeitenden bis hin zu großen Konzernen mit mehreren Tausenden von Mitarbeitenden. Glaubst du, dass, und das kann ich total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist, genau so zu denken, glaubst du, es macht einen Unterschied, ob ich in einem kleineren Unternehmen bin, und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, in einem kleineren Unternehmen oder in einem sehr großen Unternehmen bin? Glaubst du, da ist der Ansatz ein anderer oder ist den Ansatz, den du gerade so ein bisschen skizziert hast, eigentlich immer der gleiche? Die Komplexität mag vielleicht nochmal eine andere sein, aber die Herangehensweise und der Ansatz ist eigentlich immer gleich.
Ja, du hast in einem großen Unternehmen natürlich naturgemäß mehr politische Themen, insofern, dass du mehr Leute hast, die irgendwo mitbestimmen müssen oder mitbestimmen sollen. Wenn du in einem kleinen Unternehmen bist, und du bist sozusagen, hängst irgendwo direkt unter einer Geschäftsführung und bist mandatiert, gewisse Veränderungsprozess herbeizuführen und schaffst es, die Leute da damit abzuholen. Das ist sicher leichter, ne? Wenn du in einem großen, in sehr großen Unternehmen bist, da kommt es sicher auf die Rolle an. So, wenn du irgendwo ganz oben am Tisch mit sitzt und das mit entscheiden kannst und dann runterdelegieren kannst, klar, das funktioniert sicher auch, aber natürlich ist auch die Komplexität entscheidend. Willst du ein System auf ein Land, auf 5 Länder oder 50 Länder einführen, ne? Und was sind die entsprechenden Gegebenheiten? Und da müssen die noch mitsprechen und die noch mitsprechen. Also es hat mit Sicherheit eine größere Komplexität, wenn die Firma größer ist. Je kleiner die Firma ist, desto schneller kann man sicher Veränderungen herbeiführen. Manchmal auch gar nicht so gut, ne? Manchmal vielleicht auch ganz gut, wenn man eher nochmal gechallenged wird und dann nochmal sich erklären muss und dann in diesem Reifeprozess vielleicht auch nochmal zu einer anderen Teillösung kommt. Aber die Komplexität und Schwierigkeit wird sicher, die Herausforderung wird größer sein, ja.
Aber der Ansatz an sich bleibt der gleich.
Idealerweise sollte das wahrscheinlich, ja.
Ja.
Also das ist natürlich schwierig, wenn du ein ganz großes Unternehmen bist und diese wachsende Komplexität mit der Größe hatten wir schon erwähnt. Und dann ein Tool einzuführen und dann zu sagen, ja, wir gucken uns jetzt für so und so viele 100.000 Mitarbeiter mal einen Greenfield-Ansatz an und bauen das alles um. Das kann sein, dass das schon schwieriger ist. Die Offenheit, das zu machen und Prozesse zu hinterfragen, sollte natürlich idealerweise da sein. Problem ist, oder die Herausforderung ist sicher bei denjenigen, die die Schwachstellen sehen in den Prozessen, durch ihren eigenen kleinen Tunnel, Veränderungen herbeizuführen oder zu sagen, okay, das müsste verändert werden. Einerseits, weil die Wege bis zu denjenigen, die die Veränderung entscheiden können, meistens etwas weiter sind, über mehrere Hierarchieebenen. Ja. Und auf der anderen Seite, weil diejenigen, die sich in den Prozessen bewegen und sie als fehlerhaft oder ineffizient wahrnehmen, nicht das Gesamtbild haben, wie das möglicherweise auch in anderen Ländern, in anderen Abteilungen oder ähnlichen wirkt. Also diese Gesamtprozesslandschaft ist dann häufig einfach auch nicht da, ne? Nicht vorhanden. An sich wäre es schön, wenn man auch in großen Firmen das so angehen könnte, kann man sicher bis zum gewissen Grad, aber die Journey wird mit Sicherheit deutlich länger und umfangreicher und komplizierter sein.
Ja, super. Richtig cooles Schlusswort, Felix. Ich kann nur ganz großes Danke sagen. Das waren wirklich ein paar, auch für mich nochmal, coole Punkte mit dabei, wie man an solche Sachen rangeht. Und ich glaube, dass auch ganz viele da sehr viel mitnehmen konnten. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die heute wieder zugehört haben. Ich freue mich auf die nächste Folge, euch dort wieder zu hören. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, die ihr noch rund um den Podcast oder auch zu Felix habt, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Ich reiche die weiter und ich bin mir sehr sicher, Felix wird sich da auch dann nochmal die Zeit nehmen, dort entsprechend Feedback zu geben. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Felix, dir vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns. Und dann wünsche ich dir einen angenehmen Resttag. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, Marc. Ciao.